Deutschlandfunk Kultur heute.
Vielleicht kennen Sie ja diese Szene aus dem James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Da ist James Bond, dargestellt von George Lazenby, das Bond-Girl, weggelaufen und er sagt, das wäre dem anderen nie passiert. Ein Satz, der sich auf den früheren Bond-Darsteller Sean Connery bezieht. Diese Szene hat etwas mit der vierten Wand zu tun, einem Fachbegriff aus dem Theaterbereich, über den wir jetzt gleich sprechen wollen in unserer Reihe.
Endlich mal erklärt.
Frage also an meinen Kollegen Michael Lages, wo steht denn diese vierte Wand im Theater?
Die steht da, wo die Rampe ist. Also wir wissen ja, ein Raum hat normalerweise vier Wände, mindestens vier. Und im Theater hat jeder Raum tendenziell erstmal nur drei. Die vierte Wand ist die, deren Fehlen es uns ermöglicht, überhaupt zu sehen, was auf der Bühne stattfindet. Das ist ganz banal erklärt, die vierte Wand.
Und wozu ist die da?
Das ist zum Beispiel schon viel schwieriger. Also, es gab sie nicht immer. Das finde ich ziemlich überraschend, als ich mich ein bisschen näher informiert habe. Die Antike kannte keine. Später auch saß gelegentlich mal der Chor im Publikum. Und als das Theater noch auf den Marktplätzen war, gab es ohnehin keine nennenswerte Trennung zwischen Publikum und Darstellenden. Erst die Franzosen des 18. Jahrhunderts, die ihr klassisches Theater definierten, mit Namen ist zu nennen Denis Diderot, die haben tatsächlich definiert, was diese vierte Wand sein soll. Sie ist quasi der Beleg dafür, dass die Kunst ein Werk ist. Das heißt, sie eigentlich stattfindet, ohne dass sie im engeren Sinne mit Publikum zu tun haben muss, sondern sie findet auf der Bühne statt. Wir stellen uns eine vierte Wand vor, also eine nicht verschiebbare Mauer, und wir schauen tatsächlich wie einem Kunstwerk im Museum nur dem Werk zu, dürfen uns im Kompromiss hinterher mit Beifall bedanken, aber das Werk findet quasi zunächst mal ohne uns statt.
Nun wird ja auch immer wieder davon gesprochen, dass diese vierte Wand durchbrochen wird. Was passiert denn da genau?
Ja, da liegt natürlich nicht Mörtel und Schutt auf der Bühne, sondern da wird sie ignoriert. Das fängt eigentlich mit Brecht an, der die vierte Wand insofern schon mal ignoriert, als er den Vorhang abschafft und stattdessen so eine halbhohe Gardine über die Bühne zieht, die man schnell auf- und zuziehen kann. Die Bühne ist auch keine Illusion mehr. Sie kennen den berühmten Satz von Brecht, glotzt nicht so romantisch im Theater. Das ist natürlich eine Antwort auch auf die vierte Wand. Und tatsächlich gibt es immer wieder den Moment, wo die Schauspieler aus ihrer Rolle treten, nach außen kommentieren, was sie spielen oder was andere spielen und damit sozusagen frühe Vorläufer dessen sind, was wir heute mit diesem Modebegriff als Immersion bezeichnen. Das heißt also, der Zuschauer ist nicht mehr nur eingeladen zuzuschauen und hinterher Beifall zu klatschen oder zu buhen, sondern tatsächlich ganz bewusst und ganz absichtsvoll in den Denkprozess und vielleicht sogar auch in den Produktions- und Spielprozess der Aufführung im Theater einzugreifen.
Gibt es denn da jetzt besondere Tricks von Bühnenbildnerinnen und von Bühnenbildnern im Umgang mit dieser vierten Wand?
Ja, der Bühnenbildner und Regisseur Herbert Wernicke beispielsweise, der schon eine Weile tot ist, der hat relativ häufig den Zuschauerraum, also mit Rängen und Balkonen und so weiter, in die Bühne hinein, also architektonisch in die Bühne hinein verlängert, sodass wir gar nicht mehr die Illusion hatten, hier sind wir und da sind die anderen, sondern wir sind alle im gleichen Raum. Einen ähnlichen Effekt gibt es bei Anna Fibrock, die das in den frühen Jahren für Christoph Marthaler zum Beispiel in der Volksbühne in Berlin gemacht hat, wo plötzlich die Volksbühne selber auf der Bühne gespiegelt war, der Raum, den wir eigentlich als Publikum gerade bewohnten.
Und wie wirkt das Ganze dann auf die Schauspielerinnen und Schauspieler?
Das ist auch historisch tatsächlich nicht ganz leicht schwer zu erkunden. Denn tatsächlich, wenn der Schauspieler sich vorstellt, dass da keiner ist, der ihm zuguckt, kann er eventuell eine größere Freiheit im Umgang mit dem Material, dem Text und dem Partner entwickeln und der Partnerin. Gleichzeitig aber verliert er eine Freiheit, tatsächlich sich zu äußern, also erkennbar zu werden als jemand, der sich im theatralischen Prozess äußert und damit sich auch aussetzt. Bei Brecht ist das natürlich auch ganz speziell, da soll ja der Schauspieler nicht nur darstellen, sondern er soll auch kommentieren, was er darstellt. Und das ist natürlich etwas, was nur in Echo-Horizonten mit dem Publikum überhaupt stattfinden kann.
Wie wichtig ist dann das Nachdenken über die vierte Wand heute im Theater?
Tendenziell eher gar nicht mehr, denn es gibt unterschiedlichste Formen, mit dem Raum umzugehen, wo man auch gar nicht auf die Idee käme, dass da eine vierte Wand ist. Also es gibt Raumlösungen, wo man um die Bühne rumsitzt. Da ist natürlich dann sozusagen kein Wandkreis drumherum, sondern sie sind einfach unter uns und spielen mit uns und unter uns. Das ist nicht wirklich ein Problem. Es fällt manchmal auf, wenn eine Bühne, wie das Hamburger Schauspielhaus beispielsweise, einen besonders tollen eisernen Vorhang hat. Mhm. Da wird man schon noch mal dran erinnert, dass man eigentlich der Ausgeschlossene ist und nicht der Eingeschlossene. Aber das ist beides in dem Moment, wo die Mauer wegfällt und nicht mehr zur Kenntnis genommen wird, eigentlich das Gleiche.
Michael Lages war das. Vielen Dank. Die vierte Wand im Theater in unserer Reihe endlich mal erklärt.